Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die Affäre um rechtsextreme Drohschreiben und Informationen aus Polizeicomputern in Hessen jetzt auch zu personellen Konsequenzen geführt haben, zum Rücktritt von Polizeipräsident Udo Mönch. Darüber berichten wir gleich, wie auch über Pläne von Bund und Ländern bei Corona-Ausbrüchen Ausreiseverbote aus den betroffenen Regionen zu verhängen. Ein Vorhaben, das bei den Kommunen auf Widerstand stößt. Deutschen Unternehmen werden wohl schon bald mit einem sogenannten Lieferkettengesetz dazu verpflichtet, bei ihren Zulieferern weltweit die Einhaltung von Menschenrechten und Arbeitsschutzvorgaben zu kontrollieren. Und über den Besuch von Kanzlerin Merkel beim bayerischen Ministerpräsidenten Söder werden wir berichten, zumal der die Debatte um eine mögliche Kanzlerkandidatur des Franken befeuert. Damit zu der Drohmail-Affäre in Hessen. Rechtsextreme Drohschreiben, ganz offenbar mit Informationen, die aus Polizeicomputern stammen. Vorwürfe, die auch Hessens Innenminister Beuth in Bedrängnis bringen, die heute aber erst einmal zum Rücktritt des Polizeipräsidenten geführt haben. Aus Wiesbaden, Ludger Fittkau.
Der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, kämpft um sein Amt. Heute nun hat er das Rücktrittsangebot seines Landespolizeipräsidenten Udo Münch angenommen. Münch hatte die Verantwortung dafür übernommen, dass Informationen über Morddrohungen gegen die hessische linken Politikerin Janine Wissler und wohl auch gegen die Berliner Kabarettistin Idil Beida monatelang nicht an den Innenminister weitergegeben worden waren. Für diese Morddrohungen sollen im Vorfeld von Mails, die unter NSU 2.0 verschickt worden waren, Informationen von hessischen Polizeicomputern abgerufen worden sein. Innenminister Peter Beuth erklärte heute dazu in Wiesbaden, er habe über das Ausmaß der Drohungen erst in der vergangenen Woche erfahren.
Der Verdacht, dass nunmehr in drei Fällen womöglich ein Zusammenhang zu erfolgten Drohungen und Datenabfragen in polizeilichen Systemen bestehen könnte, lastet schwer. Diese neue Dimension der Ermittlungen wurde mir erst am vergangenen Mittwoch berichtet. Am Tag darauf habe ich daher den polizeilichen Sonderermittler beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln voranzutreiben, um den oder die Straftäter ihrer gerechten Strafe zuzuführen und den schwerwiegenden Verdacht vorbehaltlos aufzuklären.
Doch bevor Beuth in der vergangenen Woche den Sonderermittler einsetzte, hatte er zunächst öffentlich das Landeskriminalamt für die Informationspannen in der hessischen Polizei verantwortlich gemacht. Weitgehend wohl zu Unrecht, wie der heutige Rücktritt des Landespolizeipräsidenten zeigt, dessen Amt direkt im hessischen Innenministerium angesiedelt ist. Aus LKA-Kreisen war Beuths öffentliche Distanzierung heftig kritisiert worden. Dazu heute der hessische Innenminister.
Die Ermittler des LKA leisten gute Arbeit. Meine Kritik der letzten Woche bezog sich damals und bezieht sich auch heute auf die Frage der Informationspraxis. Es geht hier nicht um die Gesamtorganisation Hessisches Landeskriminalamt, die eine wichtige Behörde in der Sicherheitsarchitektur des Landes ist, sondern um die Informationspraxis in so einem sensiblen Sachverhalt.
Die Opposition im Hessischen Landtag gibt sich mit diesen Erklärungsversuchen des Innenministers zu den Informationsproblemen nicht zufrieden. Stefan Müller, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, hat in Absprache mit anderen Landtagsfraktionen eine Sondersitzung des Parlamentsinnenausschusses beantragt, um die neuen Entwicklungen im hessischen Polizeiskandal aufzuarbeiten. Stefan Müller sagt, nach fast zwei Jahren erfolglosen Ermittlungen verstehe er die Forderungen, vor allem aus Berlin, dass der Generalbundesanwalt sich in den hessischen Polizeiskandal einschalten soll.
Das kann eine Lösung sein, um das Vertrauen wiederherzustellen und auch dort endlich weiterzukommen. Wir haben ja wirklich das Problem, dass seit bald zwei Jahren in Sachen NSU 2.0 ermittelt wird, auch seitens der Staatsanwaltschaft. Das darf man auch nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass auch die Staatsanwaltschaft natürlich an den Ermittlungen beteiligt ist. Und es müssen hier endlich Erfolge herbeigeführt werden.
Die Sondersitzung des Hessischen Landtags wird voraussichtlich in der kommenden Woche stattfinden. Auch dann wird Peter Beuth weiter um das Amt des Innenministers kämpfen müssen.
Der hessische Polizeipräsident ist zurückgetreten. Viele Fragen in dieser Affäre bleiben aber immer noch offen. Aus Wiesbaden Informationen von Ludger Fittkau. Besucher aus dem Kreis Gütersloh dürfen jetzt wieder ohne Einschränkungen nach Österreich einreisen. Das hat das Außenministerium in Wien heute verkündet. Gleichzeitig erwägen der Bund und die Länder hierzulande aber bei regionalen Corona-Ausbrüchen auch örtliche Reisebeschränkungen, also Ausreiseverbote, zu verhängen. Ein Vorhaben, das jetzt auch auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ausdrücklich befürwortet hat. Widerstand und Einwände gegen ein solches Vorgehen kommen allerdings vor allem von den Kommunen, wie Ruth Kirchner berichtet.
Sehr präzise und möglichst schnell auf einen akuten Corona-Hotspot zu reagieren, das sei das Ziel, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun in der Sendung Frühstart von RTL und NTV. Und das könnte auch bedeuten regionale Reisebeschränkungen.
Dass man kurzfristig sagt, jetzt bleiben hier in dieser Region mal alle zu Hause, möglichst präzise gefasst, da wo man auch wirklich Ausbruchssorgen hat, um dann dort so flächig zu testen, dass man nach wenigen Tagen sagen kann, wir haben alle Infektionsketten entdeckt.
Solche kurzzeitigen Reisebeschränkungen seien eine bessere Variante, so Braun, als wenn Menschen am Urlaubsort zurückgewiesen werden, wie zuletzt nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh. Mehrere Bundesländer hatten daraufhin vorübergehende Beherbergungsverbote für Menschen aus den betroffenen Kreisen verhängt. Regionale Reisebeschränkungen als Alternative diskutiert hat, dass der Kanzleramtsminister in einer Schaltkonferenz mit den Staatskanzleien der Länder. Bedenken kommen vom Landkreis und vom Städte- und Gemeindebund. Im ZDF sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, eine gezielte Bekämpfung regionaler Ausbrüche sei richtig. Aber
ob man in der Tat, nehmen Sie mal das Beispiel Gütersloh, einen ganzen Kreis abriegeln kann, Sie müssten ja im Prinzip dann kontrollieren, wer reist aus dem Kreis aus. Und Sie wissen, wie groß Kreise sind, das stelle ich mir fast unmöglich vor.
Ungeklärt auch rechtliche Probleme. Im Kreis Gütersloh etwa hatte das Oberverwaltungsgericht Münster letzte Woche Einschränkungen der Landesregierung gekippt. Ein Lockdown für den ganzen Kreis sei nicht mehr verhältnismäßig und hätte durch differenziertere Maßnahmen ersetzt werden müssen. Dem Kanzleramtsminister schwebt daher nun ein Modell vor, das in Asien bereits Anwendung findet. Kurzzeitige Reiseverbote für Hotspots und zugleich Massentests.
Andere Länder, wie zum Beispiel Japan, haben mit einer solchen Strategie schon wirklich gute Erfolge gehabt.
Aber noch ist nichts entschieden zwischen Bund und Ländern. Zunächst soll es weitere Gespräche geben, vielleicht schon morgen.
Die Bundesregierung erwägt regionale Ausreiseverbote bei Corona-Ausbrüchen, ein Bericht von Ruth Kirchner. Deutsche Unternehmen haben offenbar ihre Hausaufgaben nicht gemacht, wenn es darum geht, die Einhaltung von Menschenrechten oder Arbeitsschutzanforderungen auch bei Zulieferern zu kontrollieren. Das legt eine Befragung nahe, deren Ergebnisse die Bundesregierung heute vorgestellt hat. Die Konsequenz daraus, Arbeitsminister Heil von der SPD und Entwicklungshilfeminister Müller von der CSU wollen jetzt auf ein sogenanntes Lieferkettengesetz drängen. Kai Küstner informiert.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller war um Anschaulichkeit bemüht. Ein paar Minuten war die Pressekonferenz zum Lieferkettengesetz alt, da verschwand der CSU-Politiker kurz unter seinem Pult mit dem Mikrofon, um Sekunden später mit einer dunkelblauen Jeans in der Hand wieder aufzutauchen.
Das Besondere dieser Jeans ist, sie ist aus Bangladesch.
Fair gehandelt und mit dem grünen Knopf sei die Hose ausgestattet, erklärte Müller.
Diese Jeans kostet im Einkauf 7 Euro. Ohne diese Standards kauft der deutsche Handel für 5 Euro ein.
Seine Botschaft, faires und nachhaltiges Produzieren kostet nur 2 Euro pro Jeans, ist also kein Hexenwerk. Doch eine Abfrage, die die Bundesregierung bei über 2000 deutschen Großunternehmen hat durchführen lassen, deutet darauf hin, dass die sich trotz allem mit der Einhaltung der Menschenrechte bei ihren Zulieferern in aller Welt dennoch schwer tun.
Ich hätte sowas nicht erwartet.
Kläglich gescheitert sei die Abfrage, kommentierte Müller das Ergebnis. Demzufolge weniger als 100 von 2000 Großunternehmen für eine saubere, sprich menschenrechtskonforme Lieferkette garantieren können. Was auch für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das Signal ist, festzustellen, dass mit der Freiwilligkeit hat nicht funktioniert. Jetzt muss ein Gesetz her.
Wir werden jetzt gemeinsam an Eckpunkten für eine Regelung unternehmerischer Sorgfaltspflicht in Lieferketten zur Stärkung von Menschenrechten arbeiten. Unser Ziel ist, dass wir das im August im Kabinett beschließen können und dann unmittelbar in die Gesetzgebung für ein Lieferkettengesetz eintreten können.
Während der SPD-Politiker Heil frohlockt, bereits Anfang kommenden Jahres könnte Deutschland vielleicht ein solches Gesetz haben, stemmen sich die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft dagegen. Die Kontrollmöglichkeiten für Firmen von Deutschland aus seien doch sehr begrenzt, warnt Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der deutschen Industrie, im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Überlegungen jetzt im Ministerium sind sehr weitgehend, ist, dass man den Unternehmer in Deutschland, der gar keine Niederlassung im Ausland hat, der wenig Kontrollmöglichkeiten hat, am Ende dafür haftbar machen wird, was in einem Land passiert. Und da sagen wir, das ist zu weitgehend.
Auch das Bundeswirtschaftsministerium versucht, das Gesetzgebungstempo zu drosseln. Schnellschüsse verbieten sich bei so wichtigen Themen wie diesem, heißt es aus dem Ressort von Minister Peter Altmaier, der kurz danach ergänzt, er werde sich für eine zügige europäische Lösung einsetzen, um Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU zu vermeiden. Aus Sicht von Miserior Menschenrechtsexperte Armin Pasch ist das Teil einer Verzögerungstaktik.
Eine andere Gefahr ist, dass die ganze Diskussion auf die EU-Ebene ausgelagert wird. Damit würde ein Gesetz aber um Jahre verzögert und Verwässerungen und Blockaden würden Tür und Tor geöffnet.
Innerhalb der GroKo scheint es also noch Gesprächsbedarf zu geben. Insbesondere zwischen dem CSU-SPD-Tandem Müller-Heil, das die Pläne nun vorantreibt, und dem CDU-Minister Altmaier. Die Jeans, die Entwicklungsminister Gerd Müller zur Veranschaulichung zur Pressekonferenz mitgebracht hatte, schenkte er übrigens seinem Kollegen Hubertus Heil.
Ich darf sie dir mal überreichen.
Er glaube aber nicht, dass sie ihm passe, fügte er noch an. Es sei Größe 52.
Die Geflügelwirtschaft protestiert, aber Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will das Töten männlicher Küken, das sogenannte Kükenschreddern, nun doch verbieten, spätestens im nächsten Jahr, so bestätigt jetzt ihr Ministerium. Ein Vorgehen, das nun offenbar umgesetzt wird, weil die Ministerin unzufrieden ist, so lässt sie verlauten, unzufrieden mit den Plänen, die die Geflügelwirtschaft selbst vorgelegt hat. Aus Berlin, Katharina Hamberger.
Nun soll also doch ein Gesetz kommen, mit dem das Töten männlicher Küken verboten wird. Bislang hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner darauf gesetzt, dass die Geflügelbranche selbst entsprechende Vorschläge macht, wie ein Ausstieg aus dem Töten von Küken aus wirtschaftlichen Gründen bis Ende kommenden Jahres möglich sein kann. Und dass diese auch entsprechend die mittlerweile entwickelten Methoden nutzt, um noch im Ei das Geschlecht eines Kükens zu identifizieren. Schon Anfang des Jahres hatte Klöckner allerdings angekündigt, lang hat die Branche dafür nicht mehr Zeit und diese Frist scheint nun abgelaufen zu sein.
Das Kükentöten werde ich gesetzlich in Deutschland verbieten,
sagt Julia Klöckner. Sie verweist dabei auch auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, das Mitte vergangenen Jahres entschieden hat, dass das Töten männlicher Küken unzulässig ist. Mit der Praxis aus Sicht des Gerichts aber so lange fortgefahren werden darf, bis die Geschlechtsbestimmung im Ei allen zur Verfügung stehen kann. Die Bundeslandwirtschaftsministerin sagt, man habe diese Technik gefördert. Sie werde mittlerweile auch aus dem Ausland angefragt.
Und damit steht nun neben dem Zweinutzungshuhn und der Brudermast eine weitere Alternative zur Verfügung.
Bislang wollte die Ministerin das Töten der Küken nicht gesetzlich verbieten, auch mit dem Verweis darauf, dass dies möglicherweise lange Übergangsfristen mit sich bringt. Die Geflügelbranche sollte deshalb selbst Vorschläge vorlegen. Die reichen Klöckner aber nicht aus.
Die Branche selbst will erst 2023 aussteigen. Und ich sehe nicht und kann es bisher nicht erkennen, dass die Branche eben die bestehenden Alternativen nutzt, um bis Ende 2021 flächendeckend das Kükentöten zu beenden.
Wann das Gesetz, das sie nun vorlegen will, kommen soll, ist noch nicht bekannt. Zeitnah heißt es dazu aus dem Ministerium. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, bekäme Klöckner dafür auch die Unterstützung aus der Opposition.
Wir sind bereit, im September sofort ein Gesetz zu verabschieden, das das Schreddern der Küken im Jahr 2021 verbietet. Verbietet ohne jede Ausnahme.
So die Grünen-Politikerin Renate Künast. Eigentlich sollte, so hatte es sich die Bundesregierung vorgenommen, schon Mitte dieser Legislaturperiode Schluss sein mit dem Töten männlicher Küken. Dass man dieses Ziel nicht erreichen konnte, wurde von Julia Klöckner bislang damit begründet, dass eben die Technik zur Geschlechterbestimmung im Ei noch nicht so weit gewesen sei. Dazu sagt die frühere Landwirtschaftsministerin Künast.
Aber Frau Klöckner hat mal wieder auf Freiwilligkeit gesetzt und siehe da, statt freiwilliger Umsetzung ist eigentlich nur eins gekommen, die übliche Verzögerungs- und Hinhaltungstaktik aus dem Bereich Agrarindustrie und Massentierhaltung.
Die Geflügelbranche hingegen würde gern weiter auf die eigenen Vorschläge und eine Branchenvereinbarung setzen und will kein Gesetz. Der Präsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft, Friedrich Otto Ripp, sagte, ein Verbot würde sich durch einen Import von Legehennen aus dem Ausland leicht umgehen lassen. Klöckner würde mit einem Gesetz falsche Tatsachen vortäuschen und das Kükentöten für in Deutschland genutzte Jung- und Legehennen würde ins Ausland weitergehen, so Ripke.
Vor schönster Alpenkulisse hat der bayerische Ministerpräsident Söder heute Bundeskanzlerin Merkel empfangen im Schloss Herrenchiemsee. Der Anlass: Merkel hat im bayerischen Kabinett ihre Pläne für die deutsche Ratspräsidentschaft vorgestellt und Söder die EU-Politik der Kanzlerin für gut befunden. Mitgeschwungen hat natürlich auch die Frage, ob Merkel mit diesem Auftritt Söder aufwertet und damit auch seine mögliche Kandidatur für ihre Nachfolge. Michael Watzke hat den Besuch verfolgt.
Applaus für die Kanzlerin, als Angela Merkel mit Markus Söder den Raddampfer zur Insel Herrenchiemsee besteigt. Die beiden nehmen einträchtig am Heck des Schiffes Platz und winken freundlich ins Publikum. Ein solches Bild war noch vor 2 Jahren undenkbar, als Söder im bayerischen Landtagswahlkampf sagte, er lade zu Kundgebungen lieber einen Bundeskanzler als eine Kanzlerin ein, um dann den Österreicher Sebastian Kurz zu begrüßen. Aber das ist lange her, sagt Söder.
Ich denke, das ist heute auch einmal ein Zeichen auch des Wiederzusammenfindens über einige schwierige Jahre, und deswegen ist das auch heute ein anderer Ort. Es war in Kreuth und an einem Parteitag mal, und heute sind wir jetzt hier. Und ich finde, es ist schon eine sehr positive Wegstrecke, die es dann hier auch ein gewisses Symbol zeigt.
Eine Wegstrecke, die Kanzlerin und Ministerpräsident nach der Schifferfahrt in der Kutsche fortsetzen. Noch mehr schöne Bilder, um dann im prunkvollen Spiegelsaal des klassizistisch-barocken Schlosses Herrenchiemsee eine Art Krönung zu zelebrieren. Merkel und Söder lächelnd nebeneinander vor goldenen Kandelabern und kristallenen Lüstern. Die Kanzlerin adelt Söder mit diesem Besuch.
Also man kann keinen passenderen Ort finden, und in einem Jahr, in dem Bayreuth nicht stattfindet, wenigstens sozusagen an einem Produkt von Ludwig II. Zu sein, der ja nicht nur Wagner unterstützt hat, sondern auch dieses Schloss zumindest teilweise erbaut hat. Das ist auch eine gute Sache.
Eine gute Sache für beide, denn Merkel sichert sich auf der Chiemseeinsel wichtige Unterstützung für die schwierigen Verhandlungen in Brüssel, die in wenigen Tagen starten. Wenn es um den hunderte Milliarden Euro schweren EU-Hilfsfonds geht, kann sie die sonst üblichen Querschüsse der CSU aus Bayern nicht gebrauchen. Und Söder verspricht, auf neue Fragen keine alten Antworten zu geben.
Deswegen muss man auch manchmal trotz hoher Summen, um die es jetzt bei den Rettungspaketen gehen kann, über den Schatten springen, über den alten. Und überlegen, um was dreht es sich eigentlich. Aus unserer Sicht haben wir als Bayern auch gemerkt, wie eng und wie verletzlich Europa miteinander verwoben ist.
Auch das war nicht immer so. Und ganz ausgeräumt scheint die bayerische Widerborstigkeit in Sachen EU-Hilfen noch nicht zu sein. Denn zwischen den Zeilen lässt Söder durchblicken, dass die Diskussion zwischen der Kanzlerin und dem bayerischen Kabinett, in dem ja auch Freie Wähler sitzen, durchaus lebhaft war.
Ein sehr ehrlicher und sehr offener Meinungsaustausch mit einer nahezu ganz großen Übereinstimmung, wenn ich das sagen darf.
Eine nahezu ganz große Übereinstimmung. Das ist kein völliger Gleichklang. Es gab ein paar solch leichter Dissonanzen. Merkel zog beispielsweise die Mundwinkel nach unten, als Söder den deutschen Corona-Kurs nicht nur lobte, sondern mit anderen europäischen Ländern verglich.
Viele europäische Partner sind eigentlich manchmal ein bisschen fast schon neidisch oder schauen bewundernd auf das, was Deutschland bislang geschafft hat.
Das ist klassischer Söder. Wir sind die Besten. Die Kanzlerin würde so etwas nie formulieren. Als sie gefragt wird, ob Söder das Zeug zum Kanzlerkandidaten hätte, hält sie sich zurück.
Ich kann nur sagen, Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten und der hat mich heute eingeladen. Mehr können Sie davon mir nicht hören.
Söder lächelt gequält, so wie zu Beginn des Besuches, als ihm 2 Rentner ein Plakat entgegenhalten, auf dem steht: Söder Kanzlerkandidat? Ja. Ob der Ministerpräsident unterschreiben möge, fragen die Fans. Lieber nicht, sagt Söder. Das gibt nur Ärger.
Raser können vorerst aufatmen. Die Fahrverbote, die der Bundesrat gegen den Willen von Verkehrsminister Andreas Scheuer durchgesetzt hat, sie stehen auf der Kippe wegen eines Formfehlers im dementsprechenden Gesetz. Die nutzt Scheuer jetzt für sein Ansinnen, zu den alten, weniger strengen Regelungen zurückzukehren. Eine Hängepartie, die Opposition empört, aber auch Justizministerin Lambrecht von der SPD fordert jetzt Rechtssicherheit. Kai Clement berichtet.
Rechtssicherheit, ein Grundstein für das Justizministerium und dessen Ministerin Christine Lambrecht. Eher ungewohnt dürfte es für die SPD-Politikerin im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio sein, das einem Kabinettskollegen gegenüber anzumahnen.
Deswegen ist jetzt auch das Gebot der Stunde, die Rechtssicherheit zu schaffen, und Fragen, die dahinter stehen, die jetzt neu aufgeworfen wurden durch den Kollegen Scheuer, die dann in einem zweiten Schritt zu diskutieren. Jetzt geht es um Rechtssicherheit.
Stattdessen klingt die neue Straßenverkehrsverordnung Straßenverkehrsordnung fast nach einer Krankheit, wenn Regierungssprecher Seibert sagt.
Also muss Heilung gefunden werden.
Schließlich, so auch Merkels Sprecher gestern, genauso wie heute die Justizministerin.
Rechtssicherheit ist ein hohes Gut und muss hergestellt werden. Es gibt einen Formfehler.
Ein Verkehrsminister und 16 Bundesländer auf der Suche nach diesem hohen Gut.
Also die Rechtsunsicherheit ist glasklar gegeben. Ich sage immer gern, das ist ein Konjunkturprogramm für Rechtsanwälte.
Für den grünen Verkehrsexperten Stefan Gelper ist Scheuers Taktieren unhaltbar und der Minister gleich mit.
Bundesverkehrsminister Scheuer handelt hier dreist und unverschämt. Er hat einen Fehler gemacht, sein Haus hat einen Fehler gemacht und hat diesen immer noch nicht korrigiert. Diese Strafen sind schließlich kein Selbstzweck, sondern die sollen Leben retten. Darüber hinaus muss man sich mal fragen, wie man als Bundesminister gegenüber dem Bundesrat als Verfassungsorgan auftritt.
Statt Rechtssicherheit gibt es nun eine Prüfung. Was tun, wenn der Führerschein wegen zu schnellen Fahrens bereits rechtskräftig einkassiert ist? Das Saarland gibt ihn nun wieder zurück, wie das Bundesland heute mitgeteilt hat. Andere, wie gesagt, prüfen noch. Ansonsten gilt grundsätzlich überall der alte Bußgeldkatalog. Bizarre Nebenwirkung für den selbsternannten Fahrradminister Scheuer, den neu eingeführten Mindestabstand beim Überholen von Radlern zu unterschreiten, ist nun zwar eine Ordnungswidrigkeit, aber ohne Bußgeld.
Mittlerweile fragt sich ja jeder, was muss Andreas Scheuer noch tun, dass er endlich als Bundesverkehrsminister entlassen wird?
Das fragt Christian Jung, Verkehrsexperte der FDP, mit Blick auf die gescheiterte Pkw-Maut oder nun eben die Hängepartie bei der neuen Straßenverkehrsordnung.
Die Verantwortung dafür trägt natürlich Markus Söder als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident. Wer Bundeskanzler werden will, der muss jetzt auch mal Führungsstärke zeigen und sich von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sofort trennen.
Auch Anke Rehlinger, Verkehrsministerin des Saarlandes und Mitglied des SPD-Präsidiums, hätte gerne dieses hohe Gut der Rechtssicherheit. Schnellstmöglich brauche es die, teilt sie schriftlich mit und Zitat, wenn der Bund dabei strauchelt, handeln eben wir Länder. Ideologische Grabenkämpfe kosteten zu viel Zeit.
Ein Bericht von Kai Klement und damit ins Ausland. Die US-Regierung hat erstmals seit 17 Jahren wieder einen Häftling in einem Bundesgefängnis hinrichten lassen, am Nachmittag mit einer Giftspritze. Dem Ganzen ging nicht nur ein juristisches Hin und Her voraus, es gibt auch Vorwürfe. US-Präsident Trump versuche, mit dieser Hinrichtung auch politisch zu punkten. Aus Washington, Jan Bösche.
Die Hinrichtung fand am Morgen in einem Gefängnis in Indiana statt. Daniel Lewis Lee bekam die Giftspritze. Seine letzten Worte waren: Ihr tötet einen unschuldigen Mann. Lee war zum Tode verurteilt worden, weil er 1996 eine dreiköpfige Familie in Arkansas getötet haben soll, mit dem Ziel, eine rein weiße Nation zu schaffen. Um die Hinrichtung hatte es in den vergangenen Wochen ein juristisches Tauziehen gegeben. Am Montag gab schließlich der oberste Gerichtshof grünes Licht. Auch die Familie der Opfer hatte geklagt. Die Mutter Arlene Peterson verwies im Lokalfernsehen auf die Corona-Krise, die es ihrer Familie unmöglich mache, der Hinrichtung beizuwohnen. Sie verlangte einen Aufschub.
Move the execution until after it's not a danger to the family. Or to drop the charges and lower it to just life without parole.
Oder sie sollten die Todesstrafe fallen lassen und Lee zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilen. Die Familie hatte sich in der Vergangenheit gegen sein Todesurteil ausgesprochen. Sie verlangte, dass die Anführer seiner rechtsextremen Gruppe ebenfalls zur Rechenschaft gezogen werden. Hinrichtungen der Bundesstaaten sind in den USA keine Besonderheit. Dies war aber erst die vierte Hinrichtung durch die US-Bundesregierung, seit die Todesstrafe in den 1970er Jahren wieder erlaubt worden war. Anfang der 2000er Jahre gab es 3 Hinrichtungen. Zurzeit sitzen über 60 Verurteilte in den Todeszellen der Bundesgefängnisse. Die Trump-Regierung hatte im vergangenen Jahr entschieden, wieder Hinrichtungen anzuordnen. Justizminister William Barr sagte, man schulde den Familien der Opfer, dass die Strafen durchgesetzt werden, die vom Justizsystem verhängt worden seien. Donald Trump versteht sich ja als Präsident von Recht und Gesetz. In einem Fernsehinterview im Juni sagte er, er sei für die Todesstrafe für grausame Verbrechen.
I am totally in favor of the death penalty for heinous crimes, okay? That's the way it is.
Eine Mehrheit der Amerikaner ist für die Todesstrafe. Umfragen zeigen aber, dass die Zustimmung in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken ist. Die Rechtsprofessorin Miriam Gohara hat mehrere Todeskandidaten verteidigt. Sie sagte NBC, sie könne sich die Eile der Trump-Regierung nicht erklären und verwies auf die gesunkene Popularität.
The popularity of the death penalty has declined significantly because people have serious concerns about innocent people on death row. They have serious concerns about prosecutorial misconduct.
Die Leute hätten ernsthafte Bedenken über Unschuldige, die in Todeszellen säßen, über Fehlverhalten der Justiz. Gegner der Todesstrafe verweisen immer wieder auf Todesurteile, die sich später als fehlerhaft erwiesen hatten. Ein großes Problem für die Justiz war in den vergangenen Jahren, für ihre Todesspritzen einen Giftcocktail zu finden. Viele europäische Pharmakonzerne untersagten, dass ihre Medikamente verwendet werden. Das führte dazu, dass Hinrichtungen von Bundesstaaten zu Qualen bei den Verurteilten führten. Die US-Verfassung schreibt aber vor, dass Hinrichtungen nicht grausam sein dürfen.
Und hingerichtet wurden im Iran jetzt auch zwei Männer wegen eines Bombenanschlags, so der Vorwurf. Das oberste Gericht in Teheran hat nun zudem Todesurteile gegen drei Demonstranten bestätigt. Die Männer hatten an Protesten gegen die Regierung teilgenommen. Christian Butkareit.
Nach Überzeugung des Gerichts waren die drei Männer Rädelsführer der Proteste vom November vergangenen Jahres. Sie hätten mehrere öffentliche Einrichtungen und Verkehrsmittel in Brand gesetzt. Der Gerichtssprecher sagte, da sie ihre Taten mit dem Handy aufgenommen hätten, sei die Beweislage klar gewesen. Wann die Todesurteile vollstreckt werden, ist noch nicht bekannt. Als die vorangegangene Instanz die Todesurteile gefällt hatte, wurde das im Ausland scharf kritisiert. Im November 2019 hatte eine Erhöhung der Benzinpreise zu tagelangen Unruhen in weiten Teilen Irans geführt. Dabei gingen die Sicherheitskräfte brutal gegen die Demonstranten vor. Bei den Auseinandersetzungen wurden nach Regierungsangaben bis zu 225 Demonstranten und Sicherheitskräfte getötet. Ausländische Quellen sprechen von weitaus mehr Toten. Zudem wurden damals über 1000 Demonstranten verhaftet. Mit einer zeitweisen Internetblockade sorgte die Führung in Teheran dafür, dass kaum Informationen über die Proteste verbreitet werden konnten.
Seit 26 Jahren wird Weißrussland von Alexander Lukaschenko regiert, der als der letzte waschechte Diktator in Europa gilt. Und das soll offenbar auch so bleiben, denn ein aussichtsreicher Kandidat der Opposition darf jetzt bei der Präsidentenwahl erst gar nicht antreten. Tilko Gries mit den Einzelheiten.
Die Begründung der Wahlkommission lautet, Viktor Babariko habe nach behördlichen Erkenntnissen einen Teil seines Vermögens, seiner Firmen und Immobilien nicht korrekt angegeben. Außerdem sei Geld aus dem Ausland, aus Russland, in seine Wahlkampffinanzierung geflossen. Lidia Jermoschina, die Vorsitzende der Kommission heute in Minsk. In Übereinstimmung mit dem Wahlrecht begründet die Verletzung der Bestimmungen, die sich auf die Finanzierung eines Wahlkampfs durch ausländische Organisationen und Bürger aus dem Ausland beziehen, die Registrierung eines Kandidaten zum Amt des Präsidenten zu versagen. Das Wahlkampfbüro des früheren Bankmanagers Babariko erklärte, man wolle juristisch gegen die Entscheidung vorgehen. Sprecherin Maria Kalesnikova warf der Staatsmacht vor, die Nichtzulassung ist ein klares Zeichen dafür, dass die Staatsmacht Angst hat. Sie befindet sich im Zustand absoluter Furcht. Und anstelle eines echten Kampfes um die Stimmen der Wähler, verfolgt sie alternative politische Konkurrenten. Es ist eine Verfolgung des eigenen Volkes. Babariko selbst kann sich nicht öffentlich äußern, weil er seit Juni in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wurde damals bereits unter anderem Geldwäsche vorgeworfen, weshalb er seine Wahlkampagne persönlich beenden musste. Aber er und sein Team hatten Unterschriften gesammelt, die auch eine Voraussetzung für eine Zulassung der Kandidatur sind. Von ihnen kamen nach Angaben seines Teams fast 370.000 zusammen. Das ist für ein Land wie Belarus mit rund 9 Millionen Einwohnern eine beträchtliche Zahl. Meinungsforscher, soweit sie denn überhaupt unbehelligt arbeiten können, ermittelten eine große Popularität des Politikers. Fast die Hälfte der Befragten könne sich vorstellen, für Babariko zu stimmen, hieß es. Auf solche Untersuchungen und auf die langen Schlangen, die beim Sammeln von Unterschriften zu beobachten waren, geht die Vermutung zurück, dass Babariko dem belarussischen Langzeitpräsidenten Alexander Lukaschenko politisch vielleicht hätte gefährlich werden können. Wir sind hier, weil es Zeit ist, die Machtinhaber zu wechseln. Es gab in der jüngeren Geschichte nur eine ehrliche Wahl in Belarus, das war 1994, aber jetzt ist alles gekauft, sagt dieser Mann, der angibt, für Babariko unterschrieben zu haben. Dabei wissen wir, wie man ehrliche Wahlen macht. Wir hören das, sehen das, lesen das. Fernsehen und Zeitungen zeigen und schreiben zwar nicht die Wahrheit, aber das Internet zeigt sie, solange es noch keiner gesperrt hat. Deshalb sind wir hier. Dabei ist Viktor Babariko kein Frontal-Oppositioneller. Seine frühere Tätigkeit im Management einer Bank, die zum russischen Gazprom-Konzern gehört, bedeutet, dass er im staatlich kontrollierten System aufgestiegen ist. Als Babariko im Juni festgenommen wurde, gab es daraufhin friedliche Demonstrationen in verschiedenen Städten von Belarus. Menschenrechtsorganisationen zählen rund 700 Festnahmen, die meist Geldstrafen nach sich zogen, und zum heutigen Zeitpunkt mehr als 20 politische Gefangene im Land. Zugelassen zur Wahl wurde, wenig überraschend, der amtierende Staatschef Alexander Lukaschenko. Gegen ihn treten nun 4 weitere Kandidatinnen und Kandidaten an.
Ein Bericht von Tilko Gries. Die Drohmail-Affäre in Hessen, der Rücktritt des Polizeipräsidenten, das ist ein Thema in unseren Kommentaren um 19.05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.